Lieben Olli hat uns ja schon gerade ins neue Jahr abgeholt mit ganz vielen Neujahrswünschen und was wir uns so gegenüber einander zusprechen. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Thema für heute. Eigentlich geht es aber mehr um Neujahrsvorsätze, denn eins fehlt doch dann immer irgendwie. So ein neues Jahr ohne Vorsätze ist doch irgendwie wie, ja, ich weiß auch nicht, wie Fußball-WM-Finale ohne Deutschland. Das ist möglich, aber es ist eigentlich kaum vorstellbar. Und so ist es auch mit dem neuen Jahr. Wir können uns doch das gar nicht vorstellen, neues Jahr ohne gute Vorsätze zu beginnen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir bis zur Vorbereitung auf heute eigentlich auch nichts vorgenommen, aber danach schon. Und vielleicht kann ich euch damit abholen. Beim Jahreswechsel, so zum neuen Jahr, ist es doch so, das sagte schon das neue Jahr, es soll was Neues beginnen. Ein neues Jahr beginnt in unserem Leben, soll auch was Neues beginnen. Es soll irgendwas auf jeden Fall besser werden. Das wünschen wir immer, irgendwas soll besser sein. Und deswegen denken wir am Jahresende auch häufig darüber nach, was war so in dem Jahr, was ist alles passiert. Man reflektiert darüber und dann kommt vielleicht auch so der Wunsch raus, okay, es soll sich was ändern im neuen Jahr. Bei dem einen oder anderen mag das wirklich so sein, dass der Mensch dann sagt, ja, okay, ich arbeite wirklich dran, hier ändere ich jetzt was. Andere machen es vielleicht aber auch, weil gute Vorsätze ja irgendwie so zum Mindset unserer Gesellschaft gehören. Das wird ja, wir fragen uns das ja häufig auch, na, und was hast du dir vorgenommen? Ich habe diese Woche auch schon wieder angefangen zu arbeiten. Das war wirklich jedes Mal der zweite Satz. Der erste Satz war, ein gutes neues Jahr und was hast du dir vorgenommen? Ja, ich habe dann meist nicht so viel darauf geantwortet irgendwie. Ich war dann auch überfahren. Und so nehmen wir uns auf jeden Fall zur Jahreswende häufig eine ganze Menge Dinge vor, um dann irgendwie kurz danach, wenige Wochen danach festzustellen, oh, mit dem Vorsatz habe ich schon wieder gebrochen. Ich habe das mal nachgelesen, Statista, das ist so ein Statistikportal, kann man viele Dinge erfahren. Laut Statista hat jeder dritte Deutsche gute, mehr oder weniger, gute Neujahrsvorsätze. Olli hat ein paar Möglichkeiten aufgezählt. Es gibt auch statistische Erhebungen darüber. Was denkt ihr? Was sind die häufigsten Vorsätze? Sport machen, genau. Was noch? Die Ernährung. Rauchen aufhören. Weniger Alkohol. Das steht hier nicht. Okay, gesünder ernähren, dazu würde ich auch mal mit dem Rauchen aufhören zählen. Mehr Sport, genau. Interessant auch, ich löse mal auf, nur die Top 5. Mehr sparen in Deutschland, mehr sparen, irgendwie merkwürdig. Ne? Wir haben sowieso viel auf dem Sparbuch irgendwie hängen. Umweltbewusster leben, ich weiß gar nicht, wie man es macht, aber gut. Und mehr Zeit für Familie und Freunde. Wenn ich Vorsätze hätte, das wäre ein Top-Vorsatz von mir. Ich habe es aber noch nie umgesetzt bekommen. Ich weiß nicht, jeder Dritte hat gute Vorsätze. Eins, zwei. Dirk? Ja, aufpassen jetzt, ne? Du bist der Dritte. Du hast gute. Wer von euch hat gute Vorsätze für dieses Jahr gefasst? Keiner. Super. Das ist nachher anders. Da frage ich mich, wo die ganzen anderen sind. Das ganze Dorf ist voll. Du hast welche gefasst. Super. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Wenn man so nachliest über das Thema Vorsätze fassen, dann geht es, sagen Psychologen, es geht um sowas wie Selbstoptimierung. Es geht darum, sich besser zu finden, sich besser zu machen vielleicht auch. Aber es geht vielleicht auch darum, dorthin zu kommen, wo man eigentlich hinkommen möchte. Bei gesunder Ernährung, dagegen ist ja nichts zu sagen. Und vielleicht sind es manchmal auch Dinge, die längst überfällig sind. So abnehmen irgendwie, habe ich heute Morgen auch wieder gedacht, naja, könnte man mal sein, aber auch Sport, Ernährungsumstellung. Und dann ist dieses Datum da, der 1. Januar, und dann denkt man sich, oh Mensch, ey, vielleicht ist das der Moment, wo ich tatsächlich zu einem besseren Selbst finden kann. Aber leider, leider, es ist so, Statistikportal wieder, erreichen die meisten dieser Vorsätze noch nicht einmal den Februar. Noch nicht einmal den Februar. Wie lange halten gute Vorsätze eigentlich? Ich war ganz erschüttert, als ich es gelesen habe. 3%, das hört sich nicht viel an, aber 3% halten nur einige Stunden. Also von Silvester Mitternacht gerechnet, erleben die das Frühstücksei noch nicht mal. Das ist ja schon dramatisch. 6% einige Tage, 6% eine Woche und das geht dann so weiter und dauerhaft etablieren sich nur 20% aller guten Vorsätze. 80% geht auf dem Weg voll durchs Sieb, setzt keiner mehr um. Das ist irgendwie tragisch, aber warum scheitern gute Vorsätze eigentlich? In aller Regel, ja, weil sie völlig unrealistisch sind. Ja, wir kennen das ja so aus Zielsetzungstheorien. Ziele sollen immer so formuliert sein, dass sie ein bisschen mehr sind als das, was wir heute sowieso schon machen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, ich gehe 5-mal in der Woche ins Sportstudio, dann weiß ich gleich, ey, das reiße ich sowieso. Das kriege ich überhaupt gar nicht in meinen Alltag integriert. Das ist Unfug, sich so ein Ziel zu setzen. Also die Frage ist, kriege ich das überhaupt in meinen Alltag integriert? Aber es ist natürlich auch so eine Sache, Ziele nicht zu hoch zu setzen, sie dürfen auch nicht zu niedrig sein. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehmen würde, abgesehen davon, dass ich es nicht tue, statt 20 Zigaretten rauche ich nur noch 19. Hatten wir gerade mit dem Rauchen aufhören, ne? Ja, dann ist das natürlich eher ungünstig, weil es kein Wahnsinnsziel ist irgendwie. Und natürlich spielen auch Ziele als solches eine Rolle. Also nicht nur die Zielgröße, sondern die Zielformulierung. Es könnte ja die Frage sein, warum nehme ich mir eigentlich vor, mit Freunden joggen zu gehen, wenn ich meine Turnschuhe eigentlich nur so als modisches Accessoire betrachte, aber sonst damit gar nichts anfangen kann? Oder warum soll ich eine Rohkostdiät machen, wenn ich davon nur schlechte Laune bekomme? Das ist doch Unfug, weil es immer mehrere Wege zum Ziel gibt. Aber es beginnt natürlich vor allem mit der Frage, welche Priorität ich meinen Zielen oder meinen Vorsätzen gebe, was meine Motivation, mein Fundament bei der ganzen Sache ist. Und jetzt biegen wir so langsam Richtung Predigttext ein, aber vorher noch eine Frage, wenn wir als Gläubige, wenn wir in der Bibel von der erwünschten Verhaltensweise gehören, sollte das ein Maßstab für uns sein? Was denkt ihr? Ja, das ist eine Antwort hier mit Ja, das ist gerade ein bisschen dünn irgendwie. Also sollte das ein Maßstab sein? Ja, ne? Genau. Und wenn wir diesem Maßstab nicht entsprechen, das dürfte bei biblischen Maßstäben ja allermeistens der Fall sein, sollten wir uns dann darum bemühen, etwas besser zu machen? Sollten wir uns was vornehmen? Ihr müsst jetzt laut Ja sagen, sonst würde ich jetzt Predigt beenden und dann wäre Schluss irgendwie, wenn ihr da nicht mitmachen könnt. Gut, also kommen wir zum Predigttext. Es steht im Epheserbrief im 4. Kapitel. Ganz kurz zur Einordnung, Epheserbrief, Paulus schreibt den aus der Gefangenschaft heraus. Ephesus war ja, schöne Grüße, war eine ganz wichtige Stadt, früher in Kleinasien, war auch eine große Stadt, irgendwie 300.000 Einwohner. Und wo so große Städte entstanden sind, da war natürlich immer, ja, das war eine Wirtschaftskraft irgendwie, da war Wohlstand auf jeden Fall vorhanden. Es gab viele schöne Dinge, Theater, weiß ich nicht, Monumente und sowas, was zu einer großen Stadt gehört. Und in Ephesus gab es aber auch viel, viel Durcheinander, ne? Religiöse Vielfalt, Mysterienkulte, Okkultismus und so ein Kram. Aber natürlich auch das frühe Christentum und vor allem war es Paulus' langjährige Wirkungsstätte auch. So, und in diese ganze Melange einer großen, einer durchwirkten Stadt hinein schreibt Paulus seinen Brief. Der ist sowohl für ganz junge Christen als auch für die, die schon etwas länger im Glauben stehen. Und das ist ein ganz praktischer Brief, der enthüllt viele Hintergründe des Lebens in Christus und kann uns auch in unserem Alltag viel anleiten. Und erklärt uns auch eine ganze Menge über Gemeinde und warum Gemeinde zusammen ist, wie sie zusammen ist. Aber darauf wollen wir heute gar nicht eingehen. Also, Epheserbrief im 4. Kapitel, die Verse 17 bis 32, lese ich einmal vor. Genau. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der die Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, das euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Kraft verdient. Dann kann er sogar noch etwas abgeben, denen, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. An der Stelle schon einmal möchte ich auf die Frage eingehen, was das eigentlich mit Neujahrsvorsätzen zu tun hat. Der Epheserbrief zeigt uns ja, dass Glaube sich nicht auf nur private Interessen beschränkt, dass aber persönliche Veränderungsbereitschaft auch geistliches Wachstum bedeuten kann. Also vielleicht können auch Vorsätze geistliches Wachstum bedeuten. Ganz einfach, Paulus fordert uns nachdrücklich zu etwas auf. Paulus traut uns also etwas zu. Gott traut uns damit etwas zu. Und dazu braucht es auch Gottes Geist und Veränderungsbereitschaft, aber auch unsere Vorsätze und unseren Umsetzungswillen. Und gerade an unserem Veränderungswillen, ich merke das bei mir, aber statistisch ist das auch belegt, haben wir gerade gehört, scheitert das ganz oft. Und ich bin ja so aus dieser Generation PowerPoint, ne? Kennt ihr irgendwie in der Firma, so, also schöne Bilder und ein paar Worte auf ein Blatt Papier gemalt und alles immer schön im Konjunktiv gesprochen und dann mit so einem unpersonalisierten Personalpronomen vorneweg, Mann. Dann ist man immer selber nicht so dran beteiligt. Ne? So, wie würde sich das hier anhören, wenn Paulus sagt, redet die Wahrheit? Kann man sagen, man müsste mal öfter einen ganz offenen Dialog miteinander führen. War schön. Oder du sollst nicht stehlen, man sollte einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit regelmäßig nachgehen. Oder man könnte auch mal eine empfängerorientierte Kommunikation etablieren. Hört sich alles ganz toll an, ist aber wenig spezifisch, auch gar nicht konkret, null Veränderung. Und Paulus wird aber sehr konkret in dem, was er uns schreibt. Und wir haben es in diesem Text mit zwei Abschnitten zu tun. Das ist auch so überschrieben, zumindest in meiner Bibel hier, der alte und der neue Mensch. Also der erste blickt immer zurück auf das Leben ohne Gott und der zweite Teil auf das Leben mit Gott oder entfaltet den Blick auf diese Verhaltensweisen, die wir verändern sollten. Und das können ja jetzt unsere Neujahrsvorsätze sein, also eure ja auf jeden Fall, weil ihr euch nichts vorgenommen habt. Also, lesen wir das mal ganz kurz in ein paar kleineren Portionen, um da ein bisschen besser durchzugehen. Also aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Und an der Stelle beschwört uns Paulus ja geradezu. Wer seid ihr eigentlich? Wer seid ihr? Menschen, die Gott kennen, die durch Umkehr und durch Lehre und auch durch Gemeinde eine neue Identität geschenkt bekommen haben. Er fragt uns auch, wer seid ihr eigentlich nicht? Wer sollt ihr nicht sein? Menschen, die sich Täuschung hingeben. Menschen, die keinen Anteil an einem Leben mit Gott haben wollen, und zwar im ewigen Leben mit Gott. Menschen, die unwissend sind. Das ist nicht zu verwechseln mit ungelehrt. Also Menschen, die unwissend sind. Menschen, die keine Orientierung haben, die abgestumpft sind, heißt das hier. Die keinen Sinn für Recht und Unrecht, Schmerz haben oder ein völliges Desinteresse daran haben. Oder Menschen, die sich ohne Rücksicht einer Lebensweise hingeben, die wir würden. Heute gibt es ja auch das geflügelte Wort, das ist wie Sodom und Gomorra, also eine Lebensweise vollziehen, die wir mit Sodom und Gomorra beschreiben würden. Manchmal frage ich mich, ob man das Menschen überhaupt vorwerfen kann, Menschen, denen jeder innere Kompass abhandengekommen ist oder die vielleicht noch nie einen hatten. Was dürfen wir da eigentlich erwarten? Weil Paulus sagt, bei euch soll es anders sein, denn euch, ihr kennt Gott, bei euch soll es anders sein, bei euch muss es sogar anders sein, sagt Paulus. Und er stellt dir ganz klar, die Christen auf die eine Seite und alle anderen auf die andere Seite. Und der Grund für diese radikale Kehrtwendung, den benennt er auch, die liegt im Kennenlernen Christi. Das lesen wir nochmal ab Vers 20. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Achtung! Zum einen entspringt diese veränderte Verhaltensweise, Lebensweise der Begegnung mit Jesus. Und zum anderen erinnert er aber auch an einen Beginn eines Lebens, in dem wir dazulernen müssen, in dem wir schon gelernt haben, aber in dem das Lernen wahrscheinlich gar nicht mehr aufhört. Und erinnert aber auch daran, dass es kein Vorbei mehr gibt, keine Ausreden und kein Unwissen. Mich hat es so erinnert an manche Situationen beim Autofahren, aber an eine ganz konkret. Das passiert mir häufiger mal. Ich fahre ein bisschen zu schnell und irgendwann wurde ich tatsächlich mal geblitzt und direkt angehalten. Und dann fragte der Polizist, ob ich denn gemerkt hätte, dass ich zu schnell gefahren sei. Das habe ich natürlich überhaupt gar nicht gemerkt, ist ja klar. Und er fragte dann, naja, zeigen Sie mal Ihren Personalausweis und Führerschein. Sie wohnen ja hier in der Gegend, das war in Gifhorn. Und dann fahren Sie die Strecke sicherlich öfter. Und konnte ich ja nicht Nein sagen. Irgendwie, ja klar, fahre ich hier öfter. Ja, dann wissen Sie doch, dass man hier nur 70 fahren darf. Dass ich, ja, aber das Gaspedal war verklemmt und das Fenster war offen und Klimaanlage und so 1000 Ausreden auf jeden Fall, wie man so parat hat in der Situation. Und der Polizist sagte, es tut mir furchtbar leid, hier ist 70, Sie kennen die Regeln, Sie haben Führerschein, der ist sogar gültig. Wozu führt das? Na, zu einer Bestrafung am Ende des Tages. Und die habe ich auch bekommen. Also, ich kenne die Regeln und ich darf sie ganz einfach und schlicht befolgen. Und das gilt auch für uns, wenn wir gelehrt wurden in Jesu Lehre. Wir kennen Regeln, wir sollen uns dran halten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass christlicher Glaube neben Hören auch unterrichtet werden erfordert. Das gilt damals wie heute verbreitete Irrlehren oder das Gegensteuern gegen verbreitete Irrlehren ist ein ganz wesentliches Merkmal der Gemeinde Jesu. Und Paulus macht uns das hier sehr eindeutig klar. Und an der Stelle würde ich gerne hinkommen auf die Neujahrsvorsätze. Das, was Paulus hier sagt, ich möchte es mir gerne selber vornehmen oder tatsächlich und wirklich vornehmen. Und vielleicht kann ich euch motivieren und einladen, das mitzutun. Das lesen wir im letzten Abschnitt dieses Predigttextes. Darum legt alle Falschheit ab. Ihr merkt, hier kommen sehr konkrete Aufforderungen. Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch seine eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschreien, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ihr merkt, auch hier geht es immer um die Beschreibung, ne, vorher alter Zustand oder ungewünschter Zustand, gewünschter Zustand. Und das folgt ja diesem Ausziehen des alten Menschen und Anziehen des neuen Menschen. Und welche Punkte werden jetzt hier aufgezählt? Lass uns das mal miteinander durchgehen. Also zuerst sagt Paulus, nicht mehr lügen. Das achte Gebot, an die Stelle von Lügen soll Wahrheit treten. Aber was ist eigentlich Wahrheit, frage ich mich. Ich lüge doch eigentlich nicht. Also auf jeden Fall tue ich das nicht bewusst. Aber was ist eigentlich so mit Heimlichkeiten und List? Das braucht man ja manchmal auch ich komme ja aus dem Wirtschaftsleben, auch um eigene Verhandlungspositionen vielleicht mal abzusichern, dass man nicht lügt, aber auch nicht immer die ganze Wahrheit sagt. Was ist mit solchen Situationen eigentlich? Ist das auch ein Stück von Lüge? Paulus sagt, das soll ja noch mehr für uns untereinander gelten. Wir müssen uns als Gemeinde darauf verlassen können, dass wir ohne Hintergedanken und ohne eigene Agenda haben, offen und klar miteinander sprechen, die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit, sagen wir mal ganz ehrlich, das macht man ja heutzutage gar nicht mehr so gern, insbesondere wenn es kritisch wird. Da werden wahre Sachen häufig mit schönen Worten zugekleistert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt da so Arbeitszeugnisse, die werden geschrieben. Und dann gibt es mittlerweile sogar so ein Arbeitszeugnisübersetzer. Also wenn dann da zum Beispiel steht, der Stefan, der hat sich immer viel Mühe gegeben, dann heißt es eigentlich, das war nix, genau, setzen sechs irgendwie. Ja, und das ist ja schlimm, wenn man so etwas braucht, wenn man tatsächlich gar nicht die Wahrheit mehr offen aussprechen darf und sagen kann, hey, das war nix. Ich gucke jetzt hier gerade zu den Pastoren rüber, mal sehen, was die nachher sagen noch irgendwie. Also dafür sollen wir die Wahrheit reden. Das Problem ist, nichts ist gefährlicher als die Wahrheit. Denn Wahrheit wird ja häufig mit unserer eigenen Meinung verwechselt. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Häufig verletzen wir Menschen oder gehen die wirklich an, weil wir ihnen unsere Meinung sagen. Aber das hat mit der Wahrheit häufig genauso wenig zu tun wie irgendwas anderes. So, und das verletzt natürlich Menschen. Also, die Wahrheit sagen. Zweitens, nicht mehr andauernd zornig sein. Mich erinnert an das fünfte Gebot. Interessant fand ich auch, dass hier nicht steht, seid nicht zornig. Also es wäre auch eine Möglichkeit zu sagen, seid nicht zornig. Aber Zorn ist offenbar eine Gemütsregung, die im Raum der Möglichkeiten steht. Wir kennen das auch von Jesus, ne, der aus dem Tempel alle rausschmeißt und echt richtig brastig und sauer ist. Also Zorn ist eine Gemütsregung, die ist vielleicht nicht erwünscht, aber durchaus möglich. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir am Ende damit um? Und die Mahnung zu diesem schnellen Ausräumen, das ist ja hier gesagt, ne, erledige das, bevor der Tag zu Ende ist. Die Mahnung, diesen Zorn schnell auszuräumen, soll ja vor allem der verheerenden Wirkung von lang andauerndem Streit entgegenwirken. Wir kennen doch sowas vielleicht von uns und mit unseren Nachbarn oder den Nachbarn vom Nachbarn oder wir haben es irgendwo mal gehört, ne, da streiten sich welche über den Zaun und weiß ich nicht, weil Samstagnachmittag während der Sportschau Rasen gemäht oder sowas. Und dann entwickelt sich daraus ein Knackepunkt, ein Streit und es schaukelt sich so hoch, weil man es halt nicht richtig erledigt. Und irgendwann kommen vielleicht zu den sachlichen Punkten auch unsachliche. Und am Ende ist der Ärger riesengroß, sodass man ihn gar nicht mehr gelöscht bekommt. Und man weiß vielleicht auch gar nicht mehr, warum man sich eigentlich mal gestritten hat. Aber man redet mit ihm gar nicht mehr, mit dem Nachbarn oder mit ihr. Na, und dann, wir kennen ja auch so ein Wort dafür, ne? Der ist für mich gestorben oder die ist für mich gestorben. Und das ist das, was dann am Ende dabei passiert, tatsächlich, dass diese Beziehung dabei kaputt geht und ausgelöscht wird über so lang andauerndem Streit. Deswegen sagt er hier, räumt es raus. Und Jesus selbst sagt dazu ja auch in der Bergpredigt, ne, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer seinem Bruder sagt, du Dumpfkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Und er sagt auch weiter, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Wir sollen das irgendwie aus der Welt kriegen, und zwar schnell. Ja, irgendwann können wir es gar nicht mehr lösen. Wir kennen es vielleicht auch, wenn jemand stirbt, irgendwie so, den man vielleicht gerne hatte, dann sagt man häufig, oh, ich hätte noch gern so viel zu besprechen gehabt. Oder es sind noch Konflikte auch im Raum gewesen, die nie ausgeräumt wurden, weil wir nicht rechtzeitig drüber gesprochen haben. Und wie schade ist es eigentlich, wenn man das nicht rechtzeitig auf die Reihe bekommen hat. Und dafür sollen wir den Zorn ablegen, bevor der Tag vorüber ist. Denn dieser Zorn ist ganz offenbar die Eingangstür für den Teufel. Und wir kennen das ja auch von uns, oder ich kenne es auf jeden Fall von mir, ihr natürlich alle nicht. Wenn man so richtig wütend ist und zornig, dann fährt der Blutdruck hoch, ne? Der Puls rast, man gerät völlig aus der Fassung, ist gar nicht mehr, ich selbst irgendwie, sondern ganz jemand anders. Und das spielt irgendwie ganz anders jemand in meinem Leben, als ich sonst bin, irgendwie mit mir auch irgendwie Ball. Und ich reagiere dann irgendwie nur noch und bin gar nicht mehr in der Lage, sachliche Gedanken zu fassen. Und wie nah dran sind wir dann tatsächlich am Durcheinanderbringen? Wir spüren das in uns selbst, wir sind total durcheinander und dass irgendjemand, der es noch stärker durcheinander würfelt. Und dieser Durcheinanderbringer, der bringt in uns ja Uneinigkeit und Streit und Unfreundlichkeit irgendwie auf allerschlimmste Weise zum Vorschein. Viertens, nicht mehr stehlen, das siebte Gebot. Und auch dieses Gebot ist natürlich klar verankert. Und Diebe gehören nicht zum Reich Gottes. Jetzt mutmaße ich mal, von mir kann ich das zumindest mit Sicherheit sagen, wir gehören ja nicht alle zu denjenigen, die zu Aldi gehen und Brot und Butter da klauen. Oder? Möchte sich jemand outen? Nee, ne? Also, ihr macht es wahrscheinlich genauso wie ich. Das macht niemand von uns. Auch schön, dass wir es nicht nötig haben. Aber stehlen geht da tatsächlich noch weiter. Es ist nicht nur das Klauen aus dem Laden, sondern, wir haben es auch gerade in der Lesung von Enrique gehört, die Gaben, die in die Gemeinde eingebracht werden sollen. In der Bibel ist es auch ein Diebstahl, wenn wir unsere Fähigkeiten und Gaben in der Gemeinde nicht einbringen, wenn wir das nur für uns behalten und niemanden daran teilhaben lassen. Steht auch im Epheserbrief übrigens ein bisschen vorher, da ist davon auch die Rede, welche Gaben bringe ich eigentlich mit und welche Ämter kann ich dann übernehmen. Aber natürlich gehören auch andere Sachen dazu, Kleinigkeiten, mein Lieblingsbeispiel ist dann ja immer die Versteuerung der Kilometer bis zur Arbeit, das sind dann nicht 11, sondern auf ganz merkwürdige Weise und Umwege 21 geworden, es tut ja nicht weh, zahlt ja nur der Staat. Oder Abschreiben von Hausaufgaben oder illegale Software auf dem PC oder. Es gibt, glaube ich, noch ganz viele Beispiele, die man da dran reihen kann, die immer natürlich etwas mit diesem Gedanken zu tun haben, ich zuerst. Ich stehe vorne, Hauptsache mir geht's gut damit. Und damit wir das nicht nötig haben, sagt Paulus, dafür sollen wir einer nützlichen Tätigkeit nachgehen, um Geld zu verdienen und am Ende auch noch zu teilen. Fünftens, keine bösen Worte. Böse hört sich ja für uns, ist nicht so ein schönes Wort, ist aber auch nicht so schlimm, aber was hier wirklich steht, bedeutet modrig, also keine modrigen Worte. Wenn man modrige Worte im Mund hat, das fühlt sich schon ein bisschen eklig an im Mund irgendwie, wenn man das so sagt. Ne? Oder aber auch unbrauchbar oder unnütz oder hässlich. Und dazu gehört sowas natürlich wie, klar, lästern oder schimpfen oder andere beschimpfen. Genau, unsere Tochter, vielleicht wissen das einige von uns, die ist ja bei der Polizei, aber wir haben das gestern Abend auch mit Freunden gesprochen, deren Tochter Rettungssanitäterin ist, wie viel hässliche und böse und modrige Worte diesen Menschen gegenüber gebracht werden. Aber ehrlicherweise müssen wir natürlich auch sagen, wir tun es auch untereinander, ohne das wirklich manchmal auszusprechen. Wir haben manchmal die Gedanken dahin und allein der Gedanke ist schon für Paulus irgendetwas, was wir beseitigen sollen. Deswegen sollen wir nur das sagen, was gut, angemessen und hilfreich ist. Sechstens, den Heiligen Geist nicht traurig machen. Ich fand auch hier spannend, tatsächlich, dass man den Heiligen Geist traurig machen kann. Und Paulus lehnt sich da an so ein Wort an, oder einen Ausspruch von Jesaja, sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Ja, das ist schon bedrückend irgendwie. Ne? Also wir können mit unserem Verhalten tatsächlich Gott und seinen Heiligen Geist traurig machen. Das kann man sich immer, also ich kann mir das manchmal kaum vorstellen. Der große, der allmächtige Gott, der so viel im Blick haben muss und nur weil ich einmal irgendwie daneben lange, ist er traurig. Ich habe mir überlegt, das ist doch wie mit Eltern. Und ich bin ja auch Eltern. Ne? Wir versuchen unseren Kindern etwas beizubringen. Und das ist natürlich so bei Kindern, manchmal liegen sie daneben. Und wenn das einmal passiert, dann sagt man, Mensch, ja, okay, ist ja blöd, mach's halt nicht nochmal, ne? Alles klar. Wenn es das zweite Mal ist, dann wird man vielleicht schon ein bisschen ärgerlich und sagt, das habe ich dir doch schon mal gesagt. Und beim dritten Mal, und irgendwann steigert sich das natürlich, vor allem wenn Kinder, das glaube ich der Punkt, wissentlich und willentlich gegen den Willen der Eltern, gegen Gottes Willen verstoßen, dass er dann traurig wird, irgendwann sagt, ey, ich habe doch alles investiert, ich habe doch so viel gemacht, ich habe es doch gesagt und irgendwie ist doch das Mist, keiner hört drauf. Du machst es immer wieder und ganz bewusst nicht so. Dass es Gott traurig macht, das finde ich, ist schon echt nachvollziehbar, aber auch total erstaunlich. Siebtens, nicht bitter aufbrausen, kein Geschrei, keine Verleumdung, keine Form von Bosheit. Und diese fünf Punkte fassen das alles nochmal zusammen. Sozusagen das Äußere, was andere auch an uns sehen könnten und sehen werden, aber nicht sehen sollten. Und dafür aber sollt ihr freundlich sein, vergebend, mitfühlend. Und das soll so sein, und zwar nicht, damit wir so eine tolle Gemeinschaft haben und stolz drauf sein können, ah, wir sind so wie die anderen und bei uns ist das alles gut. Und auch nicht, dass wir uns so persönlich gut fühlen und eine nette Atmosphäre miteinander haben. Denn Wahrheit, das haben wir vorhin gehört, Wahrheit ist nicht immer wirklich nett, sondern sehr viel unbequemer. Nee, das soll aus einem ganz anderen Grund so sein. Nämlich, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vers 32, das ist die Zusammenfassung. Gott hat uns vergeben. Und das soll unsere Motivation sein, unser Fundament für Veränderung und für Neujahrsvorsätze. Ehrlich gesagt, jetzt nicht nur für Neujahrsvorsätze, passt nur gerade gut in den Kalender rein. Aber das soll unsere Motivation für Veränderung sein. Und wie können wir noch zornig sein und wie bitter eigentlich? Und wie können wir stehlen oder lügen, wenn Gott uns das alles genommen hat und vergeben hat? Und wie können wir noch hoffen, wenn uns diese Dinge, die Paulus aufzählt, wohl jeden Tag selber passieren? Wir können nur hoffen durch Gottes Gnade und Vergebung. Und welches Recht haben wir, das anderen vorzuenthalten oder uns selbst nicht zu verändern? Wenn man in der Literatur mal über Veränderungen nachliest, nachschaut, jetzt bin ich wieder bei den Neujahrsvorsätzen, dann gibt es immer so ganz irre viele tolle Umsetzungstipps. Ne? An erster Stelle steht immer, nehmen Sie sich nicht so viel auf einmal vor. Paulus aber, der wirft uns hier gleich so einen ganzen Sack von Veränderungen, die Gott sehen möchte an uns, über den Zaun. Oder dann steht da auch, planen Sie viele kleine Schritte, dann fällt es leichter. Davon lese ich hier aber ehrlicherweise gar nichts von vielen kleinen Schritten. Paulus, Gott muss man ja sagen, geht mit uns direkt aufs Ganze. Es gibt da keinen kleinteiligen Projektplan, einen Schritt nach dem anderen. Es geht ums Ganze, da geht es tatsächlich um alles. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass Paulus hier direkt mit Konsequenzen um die Ecke kommt und mit Strafen, tu dies, sonst das und so. Nee, ganz im Gegenteil. Weil wir zu Jesus gehören, wird sich unser Verhalten sichtbar verändern. Und wir können es auch, deswegen gibt es keinen kleinteiligen Projektplan, wir können es sofort, wir können es auch unmittelbar tun, wenn wir Gott ernst nehmen. Und wenn unser Motiv, unsere Beziehung, unsere Liebe zu Gott ist. Und ansonsten wird es nicht reichen. Dann wird es halt sein, wie mehr Sport machen oder weniger rauchen. Wie alle anderen Vorsätze auch. In 4 Wochen wird es sie einfach nicht mehr geben. Und dieser neue Mensch, von dem hier auch die Rede ist, der ist von Gottes Güte ein für alle Mal neu geschaffen. Er gehört zu Gott, so wie der verlorene Sohn, wir können es die Tochter dazu denken, ins Haus des Vaters gehört. Und auch wir sind durch Jesus neue Menschen. Aber auch wir werden beständig aufgefordert, unseren Geist und unseren Sinn zu erneuern und als neue Menschen auch zu leben, sichtbar zu leben. Und das ist die Hoffnung natürlich dabei und das Schöne dabei, es ist ein fortwährender Prozess, das ist das Blöde dabei, der ein Leben lang dauert. Und dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, dürfen wir uns auch etwas vornehmen, wir dürfen Vorsätze haben. Und das Hoffnungsvolle weiterhin ist, dass Veränderung und Wandel möglich sind. Niemand wird auf seine alten Verhaltensweisen festgelegt. Und bei diesem Werden wird nicht von uns verlangt, dass wir fehlerfrei sind, aber natürlich, dass wir uns immer wieder ermutigen lassen zu Veränderungen, dass wir offen sind für hilfreiche Worte und dass wir uns vergeben lassen und natürlich auch, dass wir anderen vergeben. Und ein Start mit Gottvertrauen erleichtert diese Vorsätze, denn er hat das alles schon in uns hineingelegt und er möchte, dass wir genau so leben. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr, ja, das ist in Jeremia 29, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und so frage ich euch jetzt, das müsst ihr jetzt nicht beantworten, aber was ist euer Vorsatz für das neue Jahr? Amen.